Wir sind momentan einfach eine Gesellschaft, die sehr auf ihr eigenes Wohl sich konzentriert. Und da ist natürlich das Zwischenmenschliche, geht da ein bisschen verloren. Und wenn wir anfangen, das zu spüren, ich habe das Gefühl, wir sind jetzt in einer Zeit, wo wir das spüren, in der Schule, in Unternehmen, in Familiensystemen, dann wird es wieder, kriegt es mehr Relevanz und wird wieder eingefordert.
Hallo zusammen, ich bin Damian, Lehrer und Redakteur bei SRF Kids und SRF School. In den letzten 8 Jahren als Klassenlehrer bin ich immer wieder Themen begegnet, die mich herausgefordert, beschäftigt und neugierig gemacht haben. Heute gehe ich der Frage nach, was Respekt genau bedeutet, wieso Selbstrespekt zentral ist und wie auch wir Erwachsene als gutes Vorbild für respektvolles Verhalten können dienen. Bildungsreise. Ein Podcast für alle, die Kinder auf ihrem Lebensweg begleiten. Früher war alles besser gewesen. Das wird uns immer mal wieder gesagt. Auch als Lehrer habe ich immer wieder gehört, wie viel anständiger und respektvoller die Kinder früher gewesen sind. Tatsächlich habe ich auch schon Situationen erlebt, wo ich gedacht habe, das hätte ich mich als Kind oder als Schüler nicht getraut zu sagen oder zu machen. Was ist anders geworden und was hat das mit Respekt zu tun? Über das möchte ich mehr wissen, deshalb bin ich für diese Podcast-Folge nach Kilchberg am Zürichsee gereist und sitze heute gegenüber von Danja Kalisch. Merci vielmals, dass du dir heute Zeit nimmst.
Sehr gerne, ich freue mich drauf.
Du bist Psychologin, Lerncoach und gehörst zu den wenigen Neurocoaches im deutschsprachigen Raum, ausgezeichnet durch den Professor Dr. Gerhard Roth. Du bist aber auch Respekttrainerin und Mami. Hast du als Kind mehr Respekt gezeigt als deine Kinder heute?
Das ist eine fantastische Einstiegsfrage. Also man muss dazu sagen, als Kind war ich eher kreativ bis wild, würde ich das heute beschreiben. Und ich bin sehr früh schon mit dem Wort Respekt in Kontakt gekommen, weil ich an Wochenenden viel bei meinen Großeltern aufgewachsen bin und dort eben auch war mit meinen Geschwistern. Und es ist so, ich hatte einen Teil der Großeltern, wir haben immer gewechselt, ein Wochenende waren wir dort, am nächsten Wochenende bei den anderen Großeltern. Und die einen hatten einen wahnsinnigen, laissez-fairen Umgang mit uns, also die waren, glaube ich, selber noch Kinder. Wir hatten also wahnsinnig viel Spaß, es war für mich immer die Villa Kunterbunt. Und dann gab es die anderen Großeltern, da war alles sehr geregelt und sehr streng. Mhm. Und da kannst du dir vorstellen, dass so meine Wildness da nicht so gut angekommen ist. Und mein Großvater hat immer ganz häufig zu mir gesagt, ich erwarte von dir mehr Respekt. Das habe ich so häufig gehört und höre es auch heute noch in meinen Ohren, wie er das sagt. Ich erwarte nicht, ich wünsche oder so mehr, sondern ich erwarte mehr Respekt. Und Respekt war damals für mich schon immer so stark verbunden mit so Macht, Kontrolle und Hierarchie. Mhm. Und das passt überhaupt nicht zu meinem Persönlichkeitstyp. Einfach habe ich jetzt später rausgefunden, damals noch nicht. Aber ich habe immer gedacht, warum? Warum sind die einen so locker? Und was ist das mit diesem Respekt? Du musst Respekt haben vor mir. Mhm. Heute weiß ich, mein Großvater meinte gar nicht Respekt, er meinte Gehorsam. Mhm. Ich soll mich ihm unterwerfen. Und da ich ja eh mit Unterwerfung und Hierarchie, Macht und Kontrolle wirklich auch meine Mühe habe, wenn Leute so funktionieren, war es mir ein großes Anliegen, meine eigenen Kinder anders zu erziehen. Und ich glaube, dass ich heute auch... Also ich weiß natürlich heute viel mehr über das Thema Respekt, weil ich mich sehr damit beschäftigt habe. Aber meine Kinder auch Respekt ganz anders definieren, eher auf der zwischenmenschlichen Ebene. Mhm. Also würdevoll miteinander umzugehen. Und ich habe auch das Gefühl, unsere Gesellschaft hat sich ein bisschen mehr dahin entwickelt, weg von den Hierarchien hin zu der zwischenmenschlichen Beziehung. Und deswegen, ja, meine Kinder leben Respekt ganz anders als ich. Und es ist tatsächlich auch ein Wort, was sehr häufig von meinen Kindern kommt, wenn die sagen, Mama, du bist jetzt aber so respektlos mir gegenüber gerade, dass ich da selber schmunzeln muss, ja.
Ja, spannend, wie sich so Sachen auch verändern. Im älteren Magazin Fritz und Franzi ist gerade eine dreiteilige Serie von dir zum Thema Respekt erschienen. Im ersten Teil steigst du mit dem Film «Der Club der toten Dichter» ein und schilderst, wie ein Englischlehrer eine Gruppe von Schülern aus dem Jungsinternat in den USA inspiriert. Kannst du kurz erzählen, was der Film bei dir ausgelöst hat?
Ich habe ihn mir gerade letztens jetzt nochmal angeschaut, weil du kennst sicher auch dieses Sprichwort, man sagt mal, Respekt muss man sich verdienen. Mhm. Ja, ich komme aus der Generation, hat mir immer gesagt, den Respekt, den muss man sich verdienen. Und ich finde, dass dieser Film das sehr schön widerspiegelt, aber nicht im Sinne von, ich habe gelernt, Respekt muss man sich verdienen. Da schwingt bei mir immer mit, du musst irgendwas ganz Besonderes tun oder besonders unterwürfig sein, damit man dir diesen Respekt zollt. Und in dem Film geht es eigentlich darum, dass dieser Lehrer an dieses sehr Elite-Internat kommt und mit den Schülern auf eine ganz andere Art und Weise arbeitet, nämlich er schaut, ihr Potenzial zu heben. Es geht nicht um, ich bin oben, ihr seid unten, sondern es geht darum, wirklich jede Stärke der Schüler zu erkennen und die auch zu fördern. Und das ist ja auch diese Quintessenz, die muss ich einfach sagen. Im wahrsten Sinne des Wortes hat er sich den Respekt verdient, weil als er von der Schule gehen muss, stehen alle Schüler auf, steigen auf die Tische und rufen Captain. Captain, oh mein Captain. Und das ist so eine ganz bewegende Szene einfach, weil es Respekt auf so vielfältige Weise zeigt. Also zum einen hat er es wirklich geschafft, mit seiner sehr nahen und zwischenmenschlichen Art sich den Respekt zu verdienen, wie man sagen würde. Und gleichzeitig erkennt man auch, dass Respekt eben nicht nur hierarchiegetrieben ist, sondern auch auf dieser zwischenmenschlichen Ebene funktioniert. Und wenn man wirklich respektvoll umgeht mit dem Gegenüber, was für ein wunderbares Instrument das ist, um Potenziale zu entfalten und zu entwickeln. Deswegen finde ich es ein ganz, ganz tollen Film. Und ich habe ihn mir nochmal angeschaut und habe gedacht, ja, dahin hat sich ja auch so ein bisschen unser Schulwesen, wenn ich das heute so beurteilen kann, entwickelt von diesem klassischen Frontalunterricht. Ich stehe vorne, du musst mir zuhören, du musst gehorsam sein, du musst mir Respekt zollen. Wirklich hin zu einem System, wo wir auf Augenhöhe arbeiten, wo wir Kinder in Gruppenarbeiten durchmischen, mit Sitzplätzen durchmischen und wirklich mehr dran sind, Potenziale zu heben. Und das finde ich ganz, ganz wundervoll.
Ja, das ist ein sehr schönes Beispiel und wie du jetzt auch gesagt hast, ich glaube, da läuft in der Schule auch einiges, um das auch zu ändern. Es erinnert mich auch gerade an die Podcast-Folge zum Thema Stärken, die ich mal aufgenommen habe, dass man eben auf Potenzial und auf die Stärken bei den Kindern schaut. Im gleichen Artikel erklärst du, dass das Wort Respekt im Ursprung Rückblick, Betrachtung bedeutet, aber auch gesehen werden. Es ist ein menschliches Grundbedürfnis. Was ist Respekt?
Das ist eine wirklich tatsächlich sehr komplexe Frage zu beantworten für viele. Ich würde ja gerne erst mal fragen, was ist denn für dich Respekt?
Ich werde da selten gefragt. Ich habe mir viel über das schon Gedanken gemacht, auch als ich Kind, wo wir dann später noch hören, gefragt habe, weil ich gemerkt habe, so einfach ist es nicht zu erklären. Ich habe für mich gemerkt, dass es bei mir ganz nahe beim Wort Toleranz ist. Also, dass man Menschen so nimmt, wie sie sind, ihnen respektvoll, also würdig gegenüber sich verhalten. Also es hat auch mit Freundlichkeit und Höflichkeit zu tun, aber mehr auch einfach akzeptieren, dass wir verschieden sind, verschiedene Stärken haben, verschiedene Schwächen auch haben und dass man respektvoll miteinander umgeht und eben, was respektvoll mehr. Ja, es ist wirklich schwierig, es gibt wirklich kein besseres Wort. Aber ja, es hat ganz viel für mich mit Toleranz und Akzeptanz zu tun.
Ja, genau. Also man merkt eben genau, wie du so schön gesagt hast, es ist gar nicht so einfach, weil der Begriff auch sehr unpräzise genutzt wird. Also mein Opa hat von Respekt gesprochen und meint Gehorsam. Und ich treffe auch heute auch im Bildungssystem immer wieder Leute, die Respekt einfordern von den Kindern. Sie meinen wirklich Gehorsam. Sie meinen, dass die Kinder sich, also unterwerfen ist so ein starkes Wort, aber dass die Kinder ihren Anweisungen jetzt folgen sollen, sagen wir es einmal so. Und dann gibt es auf der anderen Seite Leute, die sagen, oh, ich habe Respekt vor dem neuen Job. Und sie sprechen eigentlich von Angst oder Furcht. Oder dann gibt es noch diesen ganz klassischen Amtsrespekt. Man hat Respekt vor der Polizei oder vor dem Richter, eben auch vor den Lehrern. Das hat dann was mit dem Amt zu tun, was sie ausüben. Und per Definition ist es genauso, wie du gesagt hast, es geht eigentlich um Rückschau, um Betrachten. Es geht eigentlich darum, gesehen zu werden. Es geht um die Würde, um die Gleichwürdigkeit des Menschen im Begriff Respekt. Und in der Forschung unterscheiden wir eigentlich, und das ist für mich die schönste Erklärung bis jetzt, die ich gefunden habe und für mich die nachvollziehbarste, ist wirklich zwischen diesem vertikalen Respekt und dem horizontalen Respekt.
Du hast im Artikel auch den vertikalen und horizontalen Respekt erklärt. Kannst du es den Zuhörerinnen und Zuhörern auch noch erklären?
Total gerne. Der vertikale Respekt, das Wort sagt ja schon ein bisschen, da gibt es ein Oben und ein Unten. Und das ist mir erstmal ganz wichtig. Da geht es nicht im Sinne von Gehorsam oder Autoritäten, sondern der vertikale Respekt ist ein Respekt, der auf Basis von Leistungen, Fähigkeiten, ja fast einer Art Meisterschaft, eben in spezifischen Bereichen gewährt wird. Und dieser Respekt ist immer bedingt. Was heißt, er ist an bestimmte Kriterien geknüpft, die für mich persönlich eine Bedeutung haben. Also nehmen wir mal einen talentierten Fußballspieler. Mein Sohn ist großer Fan von Toni Kroos und der ist beeindruckt von dieser Rolle, die er als Fußballer einnimmt. Und da geht's dann beim vertikalen Respekt darum, dass mein Sohn ihn respektiert für die Leistung, die er bringt. Und dieser vertikale Respekt ist linear. Das heißt, mit jedem Meisterschaft, die der Toni Kroos gewonnen hat, steigt sozusagen der Respekt meines Sohnes. Und mit diesem steigenden vertikalen Respekt steigt sozusagen auch die Einflussnahme. Das heißt, Leute, die wir respektieren, weil sie etwas erreicht haben, die haben einen besonders großen Einfluss auf uns und üben einen besonders großen Einfluss auf. Und dann hast du es eben erwähnt, genau, gibt es noch den horizontalen Respekt. Und das ist der Respekt, der ist wirklich so auf Augenhöhe. Da geht es um die Beziehungsebene, da geht es wirklich um das Wort Gleichwürdigkeit. Da spielt es überhaupt keine Rolle, ob jemand besser oder schlechter ist, was er kann, was er nicht kann. Das ist ein absolut bedingungsloser Respekt. Da geht es wirklich, unabhängig vom Leistung, den anderen Menschen zu sehen und würdevoll mit ihm umzugehen. Das jegliche Art, würde ich noch sagen, der Beurteilung ist da außen vor.
Ja, sehr spannend. Ich habe mir das noch nie überlegt, dass es die verschiedenen Formen gibt. Wie eingangs erwähnt, hört man immer wieder, dass wir früher respektvoller gewesen sind als Kind. Hat sich das Verständnis von Respekt in den letzten Jahren verändert?
Ja, das ist tatsächlich so, dass Respekt verändert sich mit der Zeit, weil wir natürlich kulturell, gesellschaftlich uns auch weiterentwickeln und das beeinflusst natürlich auch die Art und Weise, wie wir Respekt leben und auch für uns definieren. Und ich würde sagen, dass wir angekommen sind in der Gesellschaft, wo wir heute leben, wo wir Kinder auch haben, deutlich mündiger sind als früher. Und natürlich es auch wiederum andere Kulturen gibt außerhalb der westlichen Kulturen, wo beispielsweise die Asiaten, da geht es ja wirklich sehr um Ehrerbietung, wenn sie über Respekt sprechen. Da geht es wirklich um ältere Menschen den Vortritt zu lassen. Da geht es ganz stark um Höflichkeitsform und Gestik und Mimik, die ist da ganz stark verwurzelt. Also ja, es verändert sich mit der Zeit. Es verändert sich innerhalb von Kulturen. Aber ich würde sagen, wir in unserer westlichen Kultur haben Respekt jetzt wirklich, verstehen ihn mehr unter dem Begriff der Gleichwürdigkeit. Und nicht wie unsere Großeltern und vielleicht noch die Generation unserer Eltern, wo ja wirklich sehr das Gehorsam auch in dem Mittelpunkt stand. Und was wir auch neu haben, ist natürlich durch den ganzen digitalen Raum und die Netiquette und all diese schönen Wörter, die da entstehen, da haben wir jetzt auch nochmal eine ganz andere Herausforderung, weil das gab es natürlich früher auch nicht.
Auf das gehen wir ja dann später noch drauf ein. In einer aktuellen Umfrage vom Forschungsinstitut Sotomo im Auftrag von der Stiftung Mercator sind rund 7700 Personen ab 16 in allen Landesregionen das Teil zum Thema «Welche Schule will die Schweiz?» befragt worden. Knapp 4 von 5 Befragten finden, dass die Schweizer Kinder in erster Linie Toleranz und Respekt aus der Schule mitnehmen müssen. Diese grundlegenden Werte der Erziehung betrachten die Befragten sogar ein bisschen wichtiger als Erlernen der Basiskompetenzen wie Lesen, Schreiben und Rechnen. Mich hat das natürlich irgendwie noch gefreut. Hättest du das erwartet?
Also ich hätte es nicht erwartet in dieser Höhe, ich glaube es sind irgendwie 78%
genau.
Auf Platz 1. Das hat mich schon ein bisschen überrascht, dass es so hoch ist, zeigt mir aber auch gleichzeitig, welche Relevanz dieses Thema Respekt und Toleranz in unserer Gesellschaft hat, weil Respekt, muss man einfach dazu wissen, wird immer eingefordert, wenn es um Krisen geht oder wenn es um Konflikte geht. Wenn alles gut läuft, dann brauchen wir auch keinen Respekt einfordern. Und dass es irgendwo auf der Liste auftauchen wird, das habe ich schon sehr stark vermutet, aber war ehrlich gesagt auch überrascht über den hohen Stellenwert und denke aber eben, die Fertigkeiten lesen und schreiben zu lernen, würde ich dann doch noch in der Schule höher priorisieren. Aber auch ich würde mir wünschen, dass es in der Schule noch einen größeren Stellenwert bekommt, weil für mich ist die Schule eben nicht nur ein Ort des Lernens, sondern ein Ort der Entwicklung. Dort treffen die Kinder eben neben dem Familiensystem auf andere Systeme und andere Menschen, die anders denken, anders leben, sich anders verhalten. Ich finde, das ist natürlich hervorragend, um Respekt wirklich zu lernen, zu spüren und mitzubekommen, wie es ist. Weg von der Mathematik oder von Grammatik. Und ja, wir haben ja die Diskussion, das ist ja nicht nur in den Schulen so, wir haben ja alle das Gefühl, uns geht der Respekt langsam so ein bisschen verloren, was sicherlich auch daran liegt, dass wir momentan in so einer sehr egozentrierten Welt leben. Also wir sind so ein bisschen wie Kleinkinder gerade, die sind ja auch so egozentriert, mir egal, was rechts und links macht, ich will aber jetzt und so, sehr vehement. Und das hat ja alles angefangen, wenn wir mal überlegen, als das iPhone kam, das iPad, das hat alles mit mir zu tun, oder? Das ist alles I und wir sind momentan einfach eine Gesellschaft, die sehr auf ihr eigenes Wohl sich konzentriert. Und da ist natürlich das Zwischenmenschliche, geht da ein bisschen verloren. Und wenn wir anfangen, das zu spüren, ich habe das Gefühl, wir sind jetzt in einer Zeit, wo wir das spüren, in der Schule, in Unternehmen, in Familiensystemen, dann wird es wieder, kriegt es mehr Relevanz und wird wieder eingefordert.
Ich lasse dir sehr gerne zu. Ich merke auch, dass Respekt viel mehr ist, als ich auf den ersten Blick so hätte können sagen, oder was mir gerade im ersten Moment in Sinn gekommen ist. Du hast mich gefragt, was ich unter Respekt verstehe. Die gleiche Frage habe ich auch Kind gestellt und wir lassen zusammen rein.
Ich verstehe Respekt mit Zusammensein, respektieren die anderen.
Andere Menschen respektieren, das heisst, sie sollen lassen, wie sie sind.
So nicht andere schlagen, sie behandeln, wie man sich selber behandelt.
Respekt heisst, wenn man zum Beispiel im Fußball Schiri pfeift etwas, dann sagt man, okay, das war ein guter Pfiff gewesen. Wenn man nicht glücklich ist, Respekt und sagt, okay.
Man darf sagen, was man empfindet, aber man muss es halt so sagen, dass es höflich ist und dass es für die anderen Leute auch stimmt.
Ja, ich muss denken oder bitte sagen, wenn man etwas will und nicht einfach nicht.
Zum Beispiel, wenn man im Kreis sitzt oder so, zuhören, wie die Lehrerin etwas sieht.
Respekt ist etwas Grosses. Also, es ist nicht nur so nett sein und so, es ist schon so Hallo sagen, Tschüss sagen, einfach auch nicht halt mobben und so Zeug.
Ich finde, Respekt muss man zu jedem haben, egal ob älter oder jünger.
Der Kind ist es ein bisschen ähnlich gegangen wie mir, glaube vorher. Es ist gar nicht so einfach zu erklären, was Respekt ist oder auch respektvoller Umgang. Auch die goldige Regel behandeln andere so, wie du von ihnen behandelt werden willst, ist auch gekommen. Was ist dir besonders aufgefallen oder welche Aussage hast du vielleicht auch vermisst?
Also, was ich ja so wunderschön daran finde, ist es ja, was wir jetzt die letzten paar Minuten besprochen haben, diese Vielfältigkeit von Respekt, wie jeder sie interpretiert, was jeder davon hält, das spiegelt sich doch so wunderbar bei den Kindern wieder. Und ich glaube, was mir besonders aufgefallen ist, man hat es an den Stimmen gehört, wie viel Diversität auch an Kindern dort ist. Hm. Und es ist natürlich sehr eben kulturell auch geprägt, was Respekt bedeutet. Ich finde, es kommt dort sehr gut raus. Also der eine sagt, nicht schlagen wollen. Hm. Dann dieses Respekt, wie man Opas noch hat. Das eine Mädchen hat doch gesagt, dem Lehrer immer gut zu hören. Das finde ich so schön und zeigt mir aber auch, dass wir mal anfangen sollten, eine gemeinsame Definition für uns auch zu finden, wie wir Respekt leben wollen. Also ich sehe das immer wieder, wenn ich mit Schulen arbeiten darf oder auch in Unternehmen, jeder hat es in seinem Leitbild. Bei den Schulen steht, wir pflegen einen respektvollen Umgang mit den Kindern. In Unternehmen steht es immer, wir haben Respekt voreinander. Und wenn ich dann häufig bei Teamtrainings gerufen werde, weil es Konflikte gibt, dann fange ich meistens mit dem Leitbild an und sage, ja, da steht ja bei euch drin, respektvoller Umgang. Mhm. Das ist jetzt ja in diesem Fall nicht passiert. Was heißt denn für euch eigentlich respektvoller Umgang? Und dann ist Stille, ganz lang Stille. Und ich sage, ja, das ist so ein Wort, jeder benutzt es eigentlich und jeder hat eben eine andere Interpretation davon. Und das, finde ich, kommt bei den Kindern so gut raus. Und wenn wir jetzt respektvoll miteinander umgehen würden und du hast das Gefühl, es geht darum, der Anja konzentriert zuzuhören und ich habe das Gefühl, respektvoll ist, sich gleichwürdig anzuerkennen, wie du mir gegenüber sitzt, dann sind wir doch schon nicht mehr auf dem gleichen Planeten unterwegs. Vorsichtig gesagt. Also darum, denke ich, geht's so ein bisschen, das Thema Respekt für sich mal zu definieren und einfach mal so ein bisschen mehr hinter die Kulissen zu blicken. Und deswegen bin ich dir auch so dankbar, dass du mich für diesen Podcast eingeladen hast und auch Fritz und Franzi, weil das Thema ist ja schon so uralt, aber nie spricht einer so richtig darüber. Mm. Und du hast es ja auch erwähnt, ich bin Respekttrainerin. Am Anfang wurde ich wirklich belächelt. Dieses, was soll denn das sein? Respekttrainerin, was macht man denn da? Und dann erkläre ich so ein bisschen an alle so, ja, mega spannend. Respekt ist sowas Schönes. Man kann so viel Schönes damit bewirken.
Ja, ich habe am Anfang gedacht, Respekt für eine ganze Folge, was geht das her? Aber wir sehen jetzt im Verlauf dieser Folge, es ist eben viel mehr. Und wir gehen jetzt gerade in den nächsten Teil und dort würde ich gerne mit dir Selbstrespekt und auch den Respekt in Beziehungen anschauen. Würdest du sagen, dass Selbstrespekt eine Grundvoraussetzung ist, um respektvoll mit anderen umzugehen?
Ja, eindeutig ja, würde ich sagen. Der René Bourbonus, bei dem ich im Respekttraining ausgebildet wurde, der hat mal was ganz Schönes gesagt und das ist mir geblieben. Der hat gesagt, Respekt bleibt unsichtbar für diejenigen, die ihn nie vermittelt bekommen haben. Für alle anderen ist er ein stetiger Begleiter. Und ich finde das so ganz wundervoll, weil es genau das beschreibt, dass Selbstrespekt und Achtung anderen gegenüber fängt bei uns selber an. Hm. Wenn ich mich selbst nicht für würdig erachte oder mich selbst achte, wie kann ich dann dir Achtung schenken? Mhm. Es geht ja immer von einem selbst auf. Wir interpretieren ja immer, wie fühlen wir uns und vermuten dann immer, dass es dem anderen genauso geht. Und wenn die Selbstachtung fehlt, und das sehen wir auch immer mehr in den Forschungen, es hat mich sehr beeindruckt, dass eben Selbstrespekt wurde viele Jahre gar nicht erforscht. Jetzt, wo wir es erforschen, merken wir, ist ein ganz stabiles Konstrukt von all diesen vielen Selbstkomponenten, die wir kennen, Selbstbewusstsein, sein Selbstvertrauen, alles mit dem Selbstbild verankert. Aber der Selbstrespekt, der ist nämlich bedingungslos und nicht an Leistungen geknüpft. Mhm. Und deswegen ist der so ein unfassbar festes und starkes Fundament. Und der drückt sich dann eben aus in Selbstvertrauen, im Selbstbewusstsein und zwar im stabilen Selbstbewusstsein, weil sehr viele Kinder, mit denen ich auch arbeiten darf und auch Erwachsene, die sagen dann immer, ach, ich habe so wenig Selbstbewusstsein. Und das ist aber so schwankend, weil sie können in einer Situation wahnsinnig selbstbewusst sein und in der nächsten eben gar nicht mehr. Das heißt, da ist es so, Selbstrespekt ist so ein festes Fundament und ich bin überzeugt davon und ich weiß, wir werden das mehr brauchen, weil mir in der Arbeit mit den Kindern und den Erwachsenen auffällt, wenn es um diese Selbstwert-, Selbstvertrauenskomponenten geht, es ist die Basis an Selbstrespekt fehlt. Mhm. Wenn wir die anfangen aufzubauen, dann reguliert sich das ganze System so ein bisschen aus. Und wir wissen eben auch, jemand mit stabilem Selbstwert, der kann ganz andere Hürden für sich auch im Leben meistern. Der ist relativ resilient auch, weil er nicht so abhängig ist von dem, was außen sagt, weil es von innen einfach wächst.
Wie können denn Eltern und Lehrpersonen Kind dabei unterstützen, Selbstrespekt zu entwickeln?
Also erstmals die gute Nachricht, Selbstrespekt ist nicht angeboren, sondern erlernbar. Wir können alle was dafür tun. Und das Erste ist natürlich die Vorbildfunktion der Eltern, ist ganz klar. Die Kinder lernen von uns als Vorbildern und ich finde es wichtig, dass wir uns schon mal darüber klar sein sollten, habe ich eigentlich Selbstrespekt? Weil das, was ich sehe in Gesprächen, ist, dass die meisten Erwachsenen nämlich auch keinen Selbstrespekt entwickelt haben. Mhm. Dann ist es natürlich sehr mühsam, das auch Kindern weiterzugeben. Aber das Allerwichtigste, denke ich, ist es, die Leistung der Kinder schon zu honorieren, aber ein bisschen abzukoppeln und sich wirklich auf ihre Persönlichkeit und auf ihre Stärke zu konzentrieren. Das heißt, empathisches Zuhören. Wie oft wischen wir Aussagen von Kindern einfach weg und hören ihnen gar nicht richtig zu, weil wir gerade keine Zeit haben, zu gestresst sind oder wir bewerten sofort, was sie sagen und was sie ausdrücken wollen oder fallen ihnen ins Wort. Und da ist einfach die Herausforderung, den Kindern wirklich mal Gehör zu schenken, wirklich versuchen zu verstehen, was sie meinen. Also ich fasse das immer zusammen unter empathischem Zuhören. Mhm. Dann finde ich ganz wichtig, Autonomie fördern, die Unabhängigkeit. Das hängt tatsächlich sehr stark auch mit dem Selbstwert zusammen. Wir haben die Kinder früher war Spielen erlaubt und wir haben alles sehr spielerisch erkundet. Das lässt ja langsam so ein bisschen nach. Aber diese Autonomie ist für die Kinder unfassbar wichtig. Wer bin ich? Wo stehe ich in der Welt? Wo sind auch meine Grenzen? Also auch da die Kinder mitsprechen lassen. Und für mich fängt das wirklich schon an, wie sieht ein perfektes Wochenende aus? Auch mal die Kinder zu fragen, wie wäre es, wenn es richtig schön ist am Wochenende für dich? Und auch auf ihre Meinung hören. Oder wenn wir in den Ferien sind. Meistens ist ja so, wie Erwachsene sagen, wie der Tagesablauf ist und die Kinder folgen. Und dann motzen sie und wir sind irgendwann gestresst, weil die Kinder motzen, gar keine Lust haben. Also alleine da schon die Kinder zu fragen, wir machen das immer und seitdem ist es wirklich sehr heilsam, zu sagen, wie ist ein perfekter Urlaubstag für dich heute? Und der eine sagt, ich will zum Strand, der andere sagt, ich will dies machen, der nächste will Aktivität und dann schauen wir, wie kriegen wir alles irgendwie unter einen Hut und dass die Kinder sich wirklich auch gehört und gesehen fühlen. Mhm. Ich denke, das ist wahnsinnig wichtig und natürlich Rituale. Also wir haben angefangen zu Hause und am Anfang ist es nicht leicht zu sagen, wofür respektiere ich mich, unabhängig von Leistung? Ich respektiere mich für. Und ich habe das auch kopiert von einem Lehrer, den ich kennenlernen durfte. Und das habe ich auch im Artikel erwähnt, weil ich das so toll fand. Der macht das jeden Morgen mit den Kindern in der Klasse. Dass die Kinder sagen müssen, ich respektiere mich dafür, dass ich dem Damian heute Morgen ein Frühstück mitgebracht habe, wo wir uns zum Podcast getroffen haben. Oder ich respektiere mich dafür, dass ich gemerkt habe, dass es meiner Freundin nicht so gut geht und ich ihr geholfen habe bei XY. Mhm. Das macht unfassbar viel aus. Und das macht auch was mit uns Erwachsenen aus, wenn wir dieses Spielchen einmal die Woche mit den Kindern spielen, weil man merkt richtig, wie einen das selber aufbaut, wenn man etwas findet, wofür man sich respektiert. Also dort auch Rituale finden, die Fehler der Woche feiern. Fehler sind doch so schöne Lernmöglichkeiten. Mhm. Wir haben das so negativ konnotiert, aber wir feiern auch einmal die Woche, machen wir ein Familienrat, da wird der lustigste Fehler gekürt. Das sind so Kleinigkeiten, wo man sehr spielerisch mit den Kindern an ihrem Selbstrespekt und an ihrer Selbstwürdigkeit, weil darum geht es ja, arbeiten kann.
Ich höre auch ganz viel Stolz raus und vor allem auch horizontalen Respekt. In dem Zusammenspiel, wo du jetzt auch erklärt hast, gibt es auch Anzeichen, die darauf hindeuten, dass Kinder Schwierigkeiten haben mit dem Selbstrespekt und wie kann man da helfen? Du hast jetzt schon ein paar Beispiele gemacht, aber hast du noch konkrete Ideen?
Ja, also ich merke es an den Kindern, mit denen ich arbeiten darf, sehr häufig, die sind sehr überempfindlich, wenn es um konstruktive Kritik geht. Also die versuchen, tunlichst Situationen zu vermeiden, bei denen sie bewertet werden. Und da kann man ihnen natürlich helfen, indem man zu Hause eine Kultur schafft von Lob und Kritik, die eben nicht nur Leistung lobt, sondern auch die Art und Weise, wie sie das machen. Weil sind wir ehrlich, Kinder malen über ihre Lebenslaufbahn so wahnsinnig viele Bilder zum Beispiel. Und da sind nicht alle toll. Aber wir haben diese Neigung dazu, die Kinder natürlich immer so zu glorifizieren. Das hast du super gemacht, so ein wunderschönes Bild. Und die Kinder denken, sie sind die Superheroes. Und dann tauchen sie plötzlich ins echte Leben ein. Und dann wupp, fällt alles, dieses Konstrukt in sich zusammen. Wenn ich aber Selbstrespekt aufbaue, indem ich ihnen zeige, dass vielleicht das Bild nicht das Perfekte ist, aber der Weg dahin, ich diese Anstrengung gesehen habe, diese Mühe oder diesen Spaß oder was auch immer es war, dann helfen mir natürlich die Kinder und das ist wirklich das Wichtigste, zu entkoppeln von diesen Leistungen, von diesem Druck, den wir ihnen häufig auferlegen. Das andere ist, man merkt es an Kindern, die eine sehr negative Selbstwahrnehmung haben. Die haben wirklich Schwierigkeiten, ihre eigenen Stärken zu erkennen, blockieren sich häufig mit, das kann ich nicht, bin das sowieso die Döfste, die anderen sind sowieso viel besser, das merke ich häufig und Kinder ziehen sich dann sehr häufig auch zurück, das merkt man, die verlieren die Lust am Spiel, die verlieren die Lust und die Freude an eigenen Erfolgen, die werden bedeutungslos und eben, wenn es über eine sehr lange Zeit schon geht, dann merkt man es tatsächlich auch an körperlichen Anzeichen, hängende Schultern, die nehmen keinen Blickkontakt mehr auf.
Gerade im Zusammenleben braucht es Respekt und gesellschaftliche Normen und Werte. Wie können Kinder lernen, Bedürfnisse und Grenzen von anderen zu erkennen und zu respektieren? Du hast ja gesagt, gerade am Anfang in dieser egozentrierten Welt und eben auch gerade im Kleinkindalter, wo ja, links und rechts noch nicht so bedeutend ist, das habe ich immer lustig gefunden im Sportunterricht, gerade mit den Kleinen, wo sie ineinander reinspringen und wie nicht, ja, manchmal vornehmen, dass es noch andere gibt. Wie siehst du das?
Da hast du schon das perfekte Wort gesagt. Ich würde Kindern erstmal beibringen, Wahrnehmung. Mhm. Jeder hat eine andere Sicht auf die Welt. Du hast eine andere Wahrnehmung, wenn man dich jetzt fragen würde, wie war die Podcast-Aufnahme mit der Anja? Und ich habe eine andere Wahrnehmung. Mhm. Kinder schon mal dafür zu sensibilisieren. Es gibt, jeder Mensch denkt anders, jeder Mensch fühlt anders. Wir sind nicht alle gleich. Ich glaube, dass die Kinder es heute ein bisschen einfacher haben, weil wenn ich in die Klassen schaue, sind sehr viele Diversitäten dort. Es sind sehr viele verschiedene Kulturen, die aufeinanderprallen. Sich die Zeit auch zu nehmen mit den Kindern, auch über diese Kulturen mal zu sprechen und nicht nur wahrzunehmen, oh, der Dennis, der kommt, glaube ich, aus Albanien, aber eigentlich weiß ich sonst gar nichts darüber, sondern dem auch mal Raum zu geben. Riesenthema ist die Empathie. Kinder dürfen lernen, wie sich andere fühlen. Mhm. Sie sollten das auch lernen. Es gibt Kinder mit Persönlichkeitszügen, die lernen das sehr schnell, haben ein sehr großes Empathiezentrum, tatsächlich auch, wenn man sie untersuchen würde, das Gehirn. Und es gibt andere, da ist das eher zurückbleibend. Ich sag mal so, diese ganzen Gaming-Spiele und so sind nicht förderlich, was unser Empathiezentrum angeht, weil Empathie ist mit die Voraussetzung, dass wir respektvoll agieren können, weil ich muss und darf verstehen, dass du dich anders fühlen kannst, dass Worte verletzend und mächtige Werkzeuge für dich sein können, wenn ich sie benutze und auch körpersprachlich das zu interpretieren, wie du dich gerade fühlst.
Hast du gerade Methoden oder Übungen, die du empfiehlst, zum jetzt einerseits eben Respekt, aber du hast es gesagt, Wahrnehmung, Empathie, all die Sachen im Umgang miteinander zu üben, in eine Beiz zu bringen? Hast du konkrete Beispiele?
Also es gibt ganz viel, man kann es googeln, das Internet ist voll mit Ideen. Ich sag mal, was bei uns zu Hause am besten funktioniert, ist immer, ich mache den Freeze. Also wenn die Kinder sich streiten, dann drücke ich manchmal auf Stopp. Mhm. Sag so, Stopp, und dann gucken sie mich ganz komisch an und dann machen wir einen Rollentausch. Dann sage ich so, wunderbar, du bist jetzt in der Rolle von ihm und du bist in der Rolle von ihr und du bist jetzt mal die Mama. Und jetzt machen wir das Gleiche nochmal und dann machen wir Replay und Start nochmal und spielen die Szene wie nochmal nach. Und dann frage ich ihn, wie hast du dich denn gefühlt jetzt? Und dann so, könnte es denn auch noch eine andere Sicht auf die Dinge geben, als die du hattest? Ja, möglicherweise hat sie es dann vielleicht doch nicht so gemeint, wie es erst getönt hat und so. Also ich glaube, das ist für uns zu Hause sehr spielerisch, ganz hervorragend, aber wirklich Möglichkeiten zu finden, zu reflektieren, gibt es auch noch etwas anderes als das, was ich wahrgenommen habe? Mhm. Wäre das möglich? Also sich immer wieder diese Frage zu stellen. Dann eben, ich hatte vorhin schon gesagt, ganz wichtig ist für mich das empathische Zuhören. Und wir sagen so häufig, ja, aber. Ja, aber, ja, aber. Und mit dem Aber sind wir ja eigentlich schon nicht mehr so respektvoll, weil nach dem Aber folgt ja eigentlich, dass ich das in Frage stelle, was du vorher gesagt hast. Und ich bin ein großer Freund davon geworden, ja und zu sagen. Es fällt einem am Anfang gar nicht so leicht, wenn man das übt. Ja, und ich würde mir wünschen, das ist eine reine Übungssache, aber das bringt ganz viel. Und ich habe das an den Kindern gemerkt, so nach wenigen Wochen haben die das auch schon drauf. Und das macht Respekt für mich aus, Lob und Kritik Kindern beizubringen, wie sie konstruktiv, wertvoll kritisieren können und nicht, war das so und so, sondern ich übe mit meinen Kindern immer, also im Englischen ist es I like, I wish. Nicht, dass wir Englisch zu Hause sprechen, aber ich finde, manchmal ist die Sprache da präziser. Mhm. Also die Kinder sollen formulieren, was sie jetzt an dieser Situation oder an dieser Sache mochten und dann, was sie sich wünschen würden und nicht zu sagen, ich finde es blöd, das, und dann fällt sozusagen dieser Regen an Vorwürfen auf dich nieder, sondern was ich mochte ist, dass du es so gemacht hast und was ich mir aber wünschen würde. Mhm. Ich denke, das ist ein wertvoller Tipp und für mich ganz wichtig, Kritik immer entpersonalisieren, sofern das geht. Also es wäre schön, wenn du die Spielsachen nach dem Spielen wieder aufräumst, dass wir sie morgen wiederfinden, statt die Kinder immer zu sagen, was ist denn das für Chaos hier, räum doch mal auf. Mhm. Ja, das ist ganz wichtig und wenn man das schafft, Respekträume zu Hause schaffen, weil Respekt geht sehr häufig verloren, wenn wir gestresst sind als Eltern, weil wir noch was anderes im Kopf haben. Und Respekträume sich zu schaffen, mit Kindern zu sagen, das ist jetzt, dein Anliegen ist mir wichtig, aber jetzt bin ich gerade nicht in einer guten Verfassung dafür, lass uns doch eben, wir haben einen Respektraum, der ist am Wochenende bei uns, wo wir dann diese Dinge platzieren können und wo die Kinder auch schon wissen, wenn ich nach Hause komme und sie überfallen mich schon, bevor ich überhaupt die Schuhe aus habe und ich merke, ich bin überhaupt nicht in der Stimmung, um jetzt gerade irgendwie auf ihre Themen wirklich einzugehen und früher hätte ich die weggewischt mit so, ja, ist jetzt auch nicht so wichtig oder nicht so spannend, dass ich dann manchmal einfach nur rufe, Respektraum und dann wissen die Kinder Bescheid und sagen, oh, jetzt, ja, Mama ist jetzt gerade nicht in der Stimmung dafür und wir brauchen ein anderes Zeitfenster, wo wir das besprechen können und dann stimmt das auch für alle. Also ich denke das und zu guter Letzt sich richtig ehrlich entschuldigen. Das finde ich ganz wichtig, weil wir Eltern entschuldigen uns immer für die Kinder oder wir schieben die Kinder vor, die quetschen dann so ein gequältes Entschuldige raus, wissen gar nicht, wofür sie sich eigentlich entschuldigen, sondern sich die Zeit zu nehmen, ihnen das zu erklären, ihnen die Entschuldigung auch erstmal offen zu lassen. Mhm. Also ich empfehle den Eltern immer, wenn die Kinder kleiner sind, entschuldigt ihr euch für die Kinder, wenn ihr es notwendig, aber zwingt nicht die Kinder für eine Entschuldigung, sondern fangt an, ihnen zu erklären, warum jetzt gerade vielleicht der Tobi geweint hat, wenn ihr X oder Y gemacht habt. Weil diese erzwungenen Entschuldigungen, die bringen nichts, weil die nuscheln wir unser ganzes Leben lang dann raus und die haben dann auch nicht wirklich einen Wert.
Und die kommen ja in der Schule auch gerne vor, also ich kenne das, dass man dann muss herstehen und sich entschuldigen. Was du aber auch noch angesprochen hast und ich sehr einen schönen Punkt finde, ist der Perspektivenwechsel. So habe ich es zumindest auch versucht, wenn ich Konflikte in der Klasse hatte, dass ich die betroffenen Kinder rausgenommen habe und zuerst mal jedes Kind ihre oder seine Perspektive hätte können erklären, was ist passiert, wie habe ich mich dabei gefühlt und die anderen haben es ja dann auch gehört. Und meistens hat man dann gemerkt, ah, es ist ein Missverständnis gewesen oder man hat bei mir nicht gemerkt, wie es vielleicht im anderen Kind geht. Und ja, das habe ich immer als sehr wertvoll erachtet. Vor allem auch hat es mir geholfen, dass es dann wegen fair unfair, wo ja manchmal auch das Thema ist, dass ich nicht einfach jemanden beschuldigt habe oder ich gerade geurteilt habe, wer jetzt da was wie falsch oder richtig gemacht hat, weil ich dann auch von allen gehört habe, wie sie es gesehen. Und meistens ist es ja dann so, dass im Gespräch dann rauskommt, aha, es ist alles ganz anders gewesen, als die Einzelnen das gesehen haben. Und das hat extrem viel geholfen auch, dass sie das auch gehört haben, was die anderen sehen.
Absolut, ja.
Wenn wir gerade bei den Kindern sind, ich habe sie noch gefragt, wie sie sich eine Welt ganz ohne Respekt vorstellen.
Eine Welt ohne Respekt wäre, glaube ich, Horror. Die Leute würden sich auch verletzen, wären hobbylos.
Also ich würde sagen, wenn es keinen Respekt mehr geben würde, würde die ganze Welt in Krieg fallen und alle würden gegeneinander kämpfen, sagen, dass sie Recht haben und nicht der andere. Ja, niemand würde sich mehr respektieren.
Ich denke, wenn man keinen Respekt hat, die Leute schlagen sich, töten sich.
Ich stelle mir einfach Chaos vor.
Ich habe das Gefühl, es gab viel mehr Räuber und so.
Eine Welt ohne Respekt würde richtig schlimm sein für mich, weil dann könnten die Leute einfach jemanden umbringen und nichts sagen und auch klauen.
Ich sage, es wird keine Regeln geben, weil niemand dem zulässt. Es werden viel mehr Menschen im Jahr sterben und es wird eigentlich nichts geben, außer Krieg.
Es war nicht schön. Dann macht die Welt ein paar schneller kaputt.
So, eine Welt ohne Respekt wird sich dann schon recht verändern und es wird auch das Angenehmste, aber wenn man ehrlich ist, es wird nicht einen allzu grossen Unterschied machen.
Krieg, Gewalt, Mord und Totschlag, so stellen sie sich das also vor und das ziemlich einheitlich. Sie scheinen also den Wert vom Respekt zu kennen. Jetzt gibt's aber all das trotzdem und auch mächtige Menschen, da muss ich glaube nicht einmal gendern, Herren leben aber etwas ganz anderes vor. Was bedeutet das für unsere Gesellschaft? Sie sind in dieser Position auch Vorbilder.
Ich finde schön, was die Kinder gesagt haben, insofern, dass man sieht, welches machtvolle Instrument Respekt eigentlich ist und dass wir so viele Verträge schließen können, untereinander, über Generationen hinweg und über Länder hinweg und die dann plötzlich gar nichts mehr wert sind, wenn dieser Wert, diese Haltung uns fehlt. Und Respekt ist einfach das Schmiermittel unserer Gesellschaft und wir müssen uns gemeinsam überlegen, in welcher Gesellschaft wollen wir leben, heute, in 5 Jahren, in 10 Jahren, in 15 Jahren. Und ja, es wird immer solche Menschen geben, wo Respekt nicht in ihrem Leitbild vorhanden ist. Und das sind leider momentan sehr viele davon an der Macht, wo es wirklich um Macht, um Status, um egozentriertes Dasein geht. Und da gilt es für jeden Einzelnen, dass wir Respekt wieder mehr etablieren in unserer Gesellschaft.
Eine Welt mit immer weniger Respekt ist aus Internet. Wenn ich jeweils Kommentar lese, im Wissen, dass ich es eben nicht machen sollte, eröffnen sich mir jeweils ganz neue Welten, wo mir wirklich ein bisschen Sorgen machen. Wieso geht der Respekt so schnell verloren im Internet?
Das ist ein sehr guter Punkt und ich würde den gerne mal von 2 Seiten beleuchten. Das eine ist natürlich, so überbehütet wie unsere Kinder aufwachsen in der realen Welt, so unterbehütet haben wir sie alle losgelassen in die digitale Welt. Wir haben diesen Raum sehr lange nicht ernst genommen und jetzt haben wir unsere Kinder sozusagen da reingelassen und jetzt müssen die lernen, damit umzugehen. Und im Internet ist es einfach so, dass durch diese Anonymität, die entsteht und durch diese Welt, die sich auftut, über die normalen familiären Grenzen, Freundesgrenzen hinaus, dass die natürlich ganz viel Potenzial bietet, sich auszuprobieren. Und auch da ist es natürlich, wir sind alle höflich erzogen worden. Und wenn wir beide uns jetzt hier gegenüber sitzen, dann achte ich doch wohl ein bisschen mehr darauf, wie ich mit dir rede, was ich sage. Und im Internet ist das so, das sind diese Klickfreundschaften. Wenn wir miteinander befreundet sind und wir haben Ärger miteinander, dann sind wir doch beide irgendwie bemüht, diesen Konflikt zu lösen. Im Internet habe ich diese Klickbeziehung. Das heißt, ich kann mich aus Gruppen entfernen. Mit einem Klick bin ich weg. Und diese Gruppe hat keine Bedeutung mehr. Und das macht es so gefährlich. Und weil uns Menschen diese Zugehörigkeit und Anerkennung auch so wichtig ist, schauen wir natürlich, wie verhalten sich die anderen. Und wenn sich dann ganz viele schlecht verhalten, dann ist es für uns natürlich viel leichter da auch. Also wer wirft den ersten Stein, dann ist es doch viel leichter, Kritik zu üben. Und du siehst siehst es ja auch schon in Gruppen, wenn du in so Teamkonflikten, wenn ich da sitze und frag so, erklärt doch mal, dann redet erst keiner. Mhm. Und wenn der Erste losgeredet hat, dann bashen einen plötzlich alle aufeinander ein. Und so, das hat es auch eben ein bisschen im Internet. Und die Gruppendynamik dort darf man nicht unterschätzen, diese kleinen Grüppchen, die sich bilden, was dahin geht. Und das ganz Wichtige ist, es ist ein Medium mit einer versetzten Interaktion. Mhm. Und mir fehlt die Körpersprache. Das heißt, ich habe nur Bilder, ich kann nur lesen. Ich habe zwar die Videos, aber diese ganzen nonverbalen Hinweise, die uns eben auch fehlen für Respekt, die gibt es dort in dem Sinne nicht. Und ja, das wird eine Aufgabe für uns sein, dort die Netiquette und den Respekt zu fördern, weil das ist die Welt, wo sich unsere Kinder aufhalten und wo sie auch wirklich vielen, auch psychischen Gefahren ausgesetzt sind.
Was würdest du denn sagen, welche Einflüsse, eben gerade die sozialen Medien auch, erschweren Kind den Umgang mit Respekt?
Erschweren. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir nicht so zwei Welten haben, also der Respekt in der realen Welt und der Respekt in der virtuellen Welt, sondern ich bin überzeugt davon, weil das ist das, was ich von den Kindern höre, mit denen ich arbeite, die wirklich Mühe mit Social Media haben. Wenn ich keinen Selbstrespekt habe, dann knüpfe ich mich an Leistung oder im Internet, ich knüpfe mich ans Aussehen, ich knüpfe mich ans Nachmachen. Wir wissen, dass Kinder mit wenig Selbstrespekt tatsächlich dazu neigen, übermütig zu werden, weil sie anderen gefallen wollen, weil sie merken, dass sie nie so richtig Anschluss haben. Sie fühlen sich immer minderwertig. Und das Internet, und deswegen haben wir ja auch alle diese absurden Challenges, die Kinder eingehen, weil es dort für sie wie keine inneren Regeln gibt. Und ich glaube, das wird unsere größte Aufgabe sein. Weißt du, Damian, früher, wenn die Kinder Mühe hatten im Jugendzentrum und da lief irgendwas schief, dann sind wir als Eltern gekommen und dann haben wir mal gesprochen mit A und mit B und dann haben sich vielleicht auch mal die Eltern gezofft und dann war es aber wieder gut. Im Internet lassen wir sie alle alleine mit all ihren Problemen. Wir hören ihnen nicht richtig zu. Wir begrenzen nur die digitale Zeit und sagen, ja, du darfst eben nur 20 Minuten jetzt im Netz surfen. Wir bemühen uns gar nicht, was sie sehen, wie sie sehen. Und ich finde das wirklich erschreckend, weil ich mit Kindern arbeiten darf, die mir alle unisono erzählen, ab dem 8. Lebensjahr, dass doch Cybermobbing was ganz Normales heutzutage ist. Also ja, wir haben da eine Menge zu tun und es ist die Aufgabe von uns als Eltern und ich würde mir wünschen, dass die Schule da auch noch stärker reingeht bei diesen Themen, weil jetzt mit der KI wird es nochmal alles anders, weil wir Menschen fühlen uns gleichwertig. Im Internet fühlen wir uns schon nicht mal so gleichwürdig. Also deine Würde im Internet hat einen niedrigeren Status, als wenn ich dich im echten Leben erlebe. Und jetzt haben wir noch die KI und die Chatbots, die alle so digital sind und ja auch nicht wirklich echt in dem Sinne. Und da wird, glaube ich, die Würde des Menschen geht dort auch nach und nach verloren.
Ich habe jetzt auch gerade gedacht, bei der Schule, man probiert ja schon alles Mögliche zu machen und trotzdem ist es wie nie genug. Und die Beispiele, die du gemacht hast, wo eben Respekt auch drin vorkommt, einerseits der Selbstrespekt eben im Vergleich mit anderen, weil auf Social Media wir zeigen gerne nur die schönsten Seiten, das Beste, wo dann eben selber wie erniedrigt wird, wenn man eben nur immer die schönsten Bilder von allen sieht, aber eben sich auch Respekt verdienen, wenn man so eine Challenge mitmacht oder schafft, dass ich sehe, das hat am Schluss auch sehr viel mit Respekt zu tun. Gibt es Fehler, die Erwachsene oft machen, wenn sie Kindern möchten Respekt beibringen?
Also ich bin immer vorsichtig mit dem Wort Fehler, weil ich glaube, dass Eltern immer sehr bemüht sind, ihre Kinder so zu erziehen mit dem Wissen und Kenntnisstand, den sie haben. Aber ich glaube, was wichtig wäre für alle, dass sich jeder mal für sich selbst Gedanken macht, was bedeutet denn eigentlich Respekt für mich? Was bedeutet Respekt für uns als Familie? Und wie wollen wir den leben? Und das auch mal zum Thema macht und eben Respekt nicht mit Gehorsam verwechselt, weil das ist wirklich ein Unterschied. Und wir setzen Kindern so viele Grenzen, das ist auch richtig und das ist auch wichtig. Aber hin und wieder dürfen wir auch mal Nein erklären. Sondern wir sagen einfach nur Nein, sondern uns die Mühe zu machen, den Kindern Grenzen zu erklären und eben aufpassen, dass wir selber keine schlechten Vorbilder sind. Worte sind eine sehr mächtige Waffe, die wir sehr gerne einsetzen. Und immer, wenn wir Kinder dabei haben, auch im Auto, wie viele Kinder können schon so fluchen, als würden sie selber Auto fahren, weil sie es von ihren Eltern mitkriegen. Es ist bei mir ja genau das Gleiche und das sind die Momente, die mich dann wirklich wachrütteln und sich auch so Dinge mal überlegen, finde ich ganz wertvoll, ist, wann bin ich denn respektlos? Und ich habe für mich festgestellt, je weniger Energie ich habe, je gestresster ich irgendwie irgendwo herkomme, umso weniger oder umso schwerer fällt es mir, diesen Wert, diese Haltung einzunehmen meinen Kindern gegenüber und sich dessen bewusst zu sein und sich gute Strategien zu überlegen, was mache ich denn, wenn ich da mal respektlos reagiert habe und überhaupt zu bemerken, dass man respektlos ist. Ich finde, das ist schon der Anfang.
Zum Schluss möchte ich noch auf die Schule schauen, denn auch dort ist Respekt ein grosses Thema. Du kommst ja einerseits das daheim mit über von deinen Kindern, aber eben du gehst auch in Schule, machst auch Coachings. Was sind denn die häufigsten Herausforderungen in Bezug auf Respekt in der Schule? Was bekommst du mit?
Also die größten Herausforderungen sind, glaube ich, aktuell die verschiedenen Kulturen, die dort auch aufeinandertreffen. Mhm. Die Klassengröße, eine Person, die dann meistens 20 und auch mehr Kinder vor sich sitzen hat. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung, die verschiedenen Entwicklungsstadien, in denen sich Kinder befinden. Das darf man einfach nicht unterschätzen. Gerade in der Primarschule, da passiert ja einiges. Und da treffen natürlich verschiedene kleine Hirnis aufeinander, im wahrsten Sinne des Wortes. Also die einen, die, wo Selbstreflexion noch gar nicht richtig möglich ist, oder ein Perspektivwechsel gepaart mit welchen, die schon in der Vorpubertät sind oder sogar schon in der Pubertät. Und das alles zu handeln und zu managen mit den verschiedenen Kulturen, mit den Einflüssen vom Internet, mit denen man sich auch als Lehrer beschäftigen muss. In welcher Welt sind die denn sonst so unterwegs, wenn sie nicht hier sind? Ich glaube, das birgt wahnsinnig viele Herausforderungen. Und für sich schon mal allein den Begriff zu definieren, was ist Respekt für mich und wie lebe ich ihn? Also bin ich eher so der Lehrer, der das Gehorsam damit meint, oder bin ich der Lehrer, der sagt, dieses Zwischenmenschliche wie beim Club der Toten Dichter auch mit dem Potenzialentfaltung nehmen.
Was würdest du den Lehrpersonen sagen? Wie können sie denn, oder hast du gute Tipps, wie sie eine respektvolle Klassengemeinschaft können fördern?
Was ich gelernt habe, ist Klassengemeinschaften, wo sehr früh investiert wurde, und ich muss das jetzt einfach mal herausstellen, die Klassenlehrerin meiner Tochter ist fantastisch. Die hat, als die Klasse neu sich gefunden hat, wirklich über Wochen diesen Klassenzusammenhalt stärken. Ich mag dich, Damian, weil ich finde gut an dir das. Haben sie sehr, sehr stark gemacht. Für einige Eltern sogar fast so ein bisschen den schulischen Content vernachlässigt. Ich fand es super und ich muss sagen, es hat sich dann nach einem halben Jahr schon ausgezahlt und eben jetzt auch, weil diese Klasse einen so guten Klassenverbund hat, der so respektvoll miteinander umgeht. Und ich durfte einmal dabei sein, hat meine Tochter einen Vortrag gehalten, habe ich wirklich fast angefangen zu weinen, weil diese Klasse so respektvoll ihr zugehört hat, Fragen gestellt hat. Es hat zur Pause geläutet, keiner ist aufgestanden und alle haben mir Feedback gegeben. Ich fand das toll bei dem Vortrag, dass du X und Y gemacht hast. Und das hat ganz viel mit dieser Klassenlehrperson zu tun, die ich dafür ganz toll halte. Sozialkompetenzen fördern. Ich finde immer Konflikte ansprechen und nicht einfach stehen lassen oder umgehen in Klassen ist ganz, ganz wichtig. Oder auch, weißt du, wir haben ja so viele Kinder, gefühlt zumindest, mit ADHS und ADS oder Autismus in den Klassen. Und was ich zum Beispiel gesehen habe, was ich ganz toll fand, ist eine Klassenlehrerin hat dort mal eine Expertin geholt, in die Klasse eingeladen für eine Stunde. Und die hat mal erklärt, was ist das denn eigentlich? Was können diese Kinder besonders gut und womit haben sie Mühe? Und seitdem haben die ein ganz anderes Klassenthema, weil alle verstehen, wenn die Leonie das macht, das macht die gar nicht, weil die böse ist oder dumm ist oder irgendwas, sondern jetzt respektieren sie auf der zwischenmenschlichen Ebene im Sinne der Gleichwürdigkeit, weil sie wissen, die hat eben dort und dort ein Defizit und plötzlich sind die Kinder sehr hilfsbereit. Also ich glaube immer diese Perspektivwechsel, sich zu überlegen, wie kann man den Kindern das näher bringen, oder auch eine Klasse, die unterstützen ein Kind in Südafrika, immer wieder mit ihr zu skypen, in eine andere Welt einzutauchen und das wirklich erlebbar zu machen und nicht nur zu erzählen, da gibt es Kinder, die sind neurodivers, oder da gibt es Kinder, die leben nicht so gut wie ihr jetzt hier, sondern dass für die Kinder erlebbar und im Dialog zu sein. Ich glaube, das ist enorm wichtig.
Das sind sehr schöne Punkte und das, was du sagst, dass man als Klassenlehrperson auch in das investiert. Ich glaube, das machen viele. Trotz allem, der Schulalltag ist vollpackt mit allen möglichen Sachen. Aber schön, dass du das auch nochmal rausgestrichen hast und dass du das auch als Mami wertgeschätzt hast oder auch gesehen hast, dass die Klassenlehrerin in das investiert hat und dass sich ja dann auch ausgezahlt hat. So habe ich das eben auch erlebt. Zum Schluss noch, du hast die Empathie vorher schon angesprochen. Die wird in Skandinavien sogar oder in skandinavischen Ländern sogar unterrichtet. Hast du von dem auch schon gehört?
Ja. Ich verfolge das sehr, sehr eng und schaue mir das auch an und finde das ganz wunderbar. Also dort wird bis zum 16. Lebensjahr gibt es tatsächlich ein eigenes Schulfach, das Empathie heißt. Mhm. Und dort werden alle diese Dinge, über die wir jetzt heute gesprochen haben, bei den Schülern und Schülerinnen unterrichtet. Und das Wirkungsvollste, was wir eben oder was die Studienlage mittlerweile zeigt, ist, dass diese Länder tatsächlich die wenigsten Gewalt-Mobbing-Opfer sind dort sehr, sehr gering. Also in ganz Europa haben sie den niedrigsten Wert. Und das zeigt doch einfach, dass wir mit solchen Ideen auch mal im Schulsystem solche Fächer thematisch einzubauen und nicht nur mal als Dossier mal kurz durchzunehmen und es unter NMG oder irgendwie mitlaufen zu lassen, sondern wirklich diese zwischenmenschlichen Beziehungen in ein eigenes Schulfach zu integrieren, dass das richtig Früchte trägt.
Ich weiß auch von anderen Lehrpersonen, die das Fach Glück haben und so weiter. Also vielleicht wäre es eigentlich ganz spannend, mal zu schauen, ob man von diesen klassischen Fächern mal wegkommen und eben vielleicht Sozialkompetenz oder Sachen, die in diesen Bereich reinkommen, mehr zu fördern. An alle, die zulassen, danke vielmals fürs Einschalten und dranbleiben. Der Podcast gibt es jetzt knapp ein Jahr. Ich würde es sehr schätzen, wenn du ihn auf Apple Podcast oder Spotify bewertest und noch eine kurze Rezension würdest schreiben. Übrigens ist erst vor wenigen Tagen ein Jahresrückblick mit der Dagmar Rösler erschienen. Eine Bonusfolge, wo wir zusammen aufs Jahr 2024 zurückschauen. Was hat die Bildungslandschaft das Jahr prägt? Welche Themen haben die Lehrpersonen und die Eltern besonders bewegt? Es würde mich freuen, wenn du auch dort reinlässt. Wir kommen zum Schluss von dieser Podcast-Folge. Anja, was ist dein Wunsch an die Schule von morgen?
Ich würde mir wünschen, eigentlich das, was wir gesagt haben, das skandinavische Vorbild, Dinge, wo wir sehen, dass sie gut funktionieren. Ich würde mir wünschen, dass neben den wichtigen Fächern zusätzliche wichtige Fächer Platz finden würden, wie Empathie und Respekt, die man wirklich nicht nur mal eine Woche oder eine Projektwoche bespricht, sondern die sich einfach ja fest im Lehrplan integriert sind als Fach. Das würde ich mir wünschen.
Anja, danke vielmals für das bereichernde Gespräch und dass du dir Zeit genommen hast.
Ich danke dir.
Mehr Informationen zum Thema findest du bei mir auf Social Media oder auf meiner Webseite damianhaas.com. Die nächste Folge zum Thema Hausaufgaben kommt im neuen Jahr, am letzten Montag im Januar. Die Musik ist von Tobias Jensen. Danke vielmals fürs Zuhören und bis gleich. Bildungsreise. Ein Podcast für alle, die Kinder auf ihrem Lebensweg begleiten.